Diese Predigt hat den Titel Nach dem Herzen Gottes. Und jeder von uns, der Christus angehört, hat einen anderen Weg, hat eine andere Spur gelegt zur Stiftshütte, die ja ein Bild auf Christus ist. Und jeder hat bis heute einen eigenen, einen speziellen Zugang zu Gott. Und wir sollten das bei uns selber betrachten und diesen Zugang zum Vaterherzen pflegen, sollten ihn nicht überwuchern lassen von anderen Dingen. Sehen wir uns einmal ein Beispiel aus dem Zugang des Mannes nach dem Herzen Gottes als typisches Beispiel an und beachten wir dabei die Formen der Anrede, die Bezeichnungen, die Namen, mit denen David Gott benennt, wie er ihn anspricht, das Hervorheben, das Voraussetzen von Gottes Bezahlen unserer Sündenschuld, das Voraussetzen, dass und wie Gott antworten wird, nämlich in Gerechtigkeit. Wie der Herr es dann auch in der Bergpredigt bestätigt, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Nun zu dem Zugang, der David gegeben wurde, zu einem Beispiel davon in einem seiner Psalmen. Da steht dem Vorsänger ein Psalm Davids, ein Lied. Auf dich harrt der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Du erhörst Gebet. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Missetaten überwältigen mich, unsere Übertretungen. Du wirst sie söhnen. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Du antwortest uns wunderbar in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils. Du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gründest in deiner Macht, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln den Osten und den Westen, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt dir Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du drängst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußtapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja sie singen. Soweit Psalm 65. Wie herrlich ist doch das Wort Gottes. Und wie wertvoll ist besonders einem Leidenden, einem Kranken die Psalmen. Wenn wir unter all den herrlichen Kapiteln speziell jene Psalmen betrachten, die der König David hat schreiben dürfen, dann begegnen wir einer ganz charakteristischen Herzenshaltung, die uns in der Gesamtheit ihrer Eigenschaften den biblischen Ausdruck der Schlüssel Davids verständlich werden lassen, den unser Herr Jesus ja selber verwendet. Und es ist schon sehr bemerkenswert, wie der Herr in seinem Wort von David spricht. Zum einen sagt er, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Was der Heilige Geist dann auch im ersten Buch der Könige bestätigt, mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was in meinen Augen recht ist. Bis hin in das Buch der Offenbarung Jesu Christi, wo der Auferstandene selbst dann vom Schlüssel David spricht, und zwar genau zu der Gemeinde, die er nicht tadelt. Philadelphia wird ja schon dadurch hervorgehoben und belohnt, dass diese Gläubigen dort als die einzigen diesen Ausdruck erfahren aus dem Mund des Herrn, den Schlüssel Davids. Es muss demnach eine Parallele geben zwischen dem Geliebten, das hieß ja das Wort, das heißt David, dieser Vorschattung Jesu auf eine ganz besondere Art und der Gemeinde in Philadelphia, wenn es um das geistliche Verhalten geht und um die rechte Herzenseinstellung. Und der Herr spricht davon, dass Philadelphia in der kleinen Kraft, die ihr gegeben ist, sein Wort bewahrt hat und seinen Namen nicht verleugnet hat. Er spricht vom standhaften Ausharren, und zwar vom Harren auf ihn, und dass er diese Gruppe von Gläubigen aus eben diesem Grund bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und es hat uns heute sehr viel zu sagen, weil nicht nur eine sehr begehrenswerte Sache, sondern weitaus mehr. Es ist absolut notwendig, in dieser unserer Zeit bewahrt zu werden vor der Stunde der Versuchung. Beides betrifft ja unser Herz, die Versuchung und auch die Bewahrung. Was ist es denn in Wahrheit, in der praktischen Auswirkung, dass der Herr uns geistlich hier vor die Herzen stellt? Wie kommt es denn zu diesem Begriff der Schlüssel Davids? Was ist denn der Grund? Und wie kommt es, dass der Herr diesen Begriff verwendet, wenn er sagt, ich schließe auf? Und niemand kann etwas dagegen tun, wenn ich aufschließe. Philadelphia gegenüber spricht er auch von einer geöffneten Tür, die er gegeben hat. Was ist das für eine Auszeichnung? Was für eine gnadenvolle Situation? Denn umgekehrt, wenn er zuschließt, dann ist zugeschlossen und bleibt zugeschlossen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Wen von uns hat denn noch nie die Furcht gepackt, es könnte Gott zu viel geworden sein mit unserer Sünde, die Dauer unserer Zielverfehlung, zu lange die wiederholten, die immer gleichen Sünden, die wir tun, wir, die wir ja das Evangelium kennen und die wir doch weiter sündigen. Schlimmer noch, wer von uns könnte denn sagen, er hätte oder er würde nie mutwillig sündigen? Hätte Gott nicht tausende Gründe, sich längst abzuwenden von uns und zuzuschließen? Und wer von uns müsste nicht zugeben, es wäre Gott nicht zu verdenken, wenn er mich verwerfen würde? Er hätte vollkommen recht damit, so wie es ja in der Tat von Esau heißt, in Hebräerbrief im Kapitel 12, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ich schließe zu, sagt der Herr, und wenn zu ist, dann ist zu. Deshalb ermuntert uns sein Wort im 2. Petrusbrief, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und auch jetzt in dieser Stunde, jetzt gilt noch sein Aufruf heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dieses Wort ergeht nicht an Fremde, an Fernstehende, sondern es ergeht an jene, von denen es heißt, wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Aber ach, es beten doch viele aus ernsten oder auch aus fadenscheinigen Gründen, dass der Herr möglichst bald wiederkommen solle. Es klingt wie ein frommer Wunsch, oder? Aber Gottes Wort tut das als glatten Egoismus ab. Denn wäre der Herr schon gekommen, bevor er uns ernsthaft, wirklich ganz ernsthaft, in der Tat und Wahrheit ins Gewissen gesprochen hat und bevor er uns dann ebenso ernsthaft wirklich zu ihm bekehrt hat, wo wären wir denn geblieben? Wo würden wir bleiben? Draußen, mit unserem alten und kalten Herzen. Christus hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt und wir dürfen nicht und auch dann nicht, wenn der Herr uns züchtigt und uns so als seinen Kindern begegnet, diese grundlegende Tatsache außer Acht lassen. Sonst würden wir Gottes Heilsplan, sein Reich und vor allem seinen Sohn missachten. Aber weil wir halt so oft so ganz woanders hintendieren als zu dem, der unser Herz zur Gänze will, zeigt er uns dann ernsthaft in der Praxis unsere Zielverfehlung auf und richtet uns. Warum? Damit wir nicht mitsamt der Welt verloren gehen, sagt er. Und oft begegnet uns dann bald etwas spürbar Schreckliches. Aber das ist ja so eine Sache, die man heute nicht mehr gerne hören will. Und dennoch ist es so, dass die Züchtigung, die ja stets in liebevoller, väterlicher Zuneigung geschieht, besser ist als das Leben selber. So steht es im Psalm 63, Vers 4. Und der Psalm 99, der hätte uns schon immer dazu Aufschluss gegeben. Aber haben wir nicht allzu oft darüber hinweggelesen, als da steht, Herr, du bist unser Gott, du erhörtest sie, du Gott vergabst ihnen und straftest ihr Tun. Der Herr geht mit uns ins Gericht, nicht aber so wie der Verkläger der Brüder, auch nicht so, wie wir es selber tun, sondern in väterlicher Weise. Und das bekommen wir dann zu spüren, und zwar weitaus mehr, als wir erwartet haben. Und je lieber ihm sein Kind, desto größer wird die erfahrene Zuneigung und desto spürbarer aber auch der Schmerz, die Selbstvorwürfe und die Zerknirschung. Er will nicht, dass wir verloren gehen, daher die Züchtigung, die allerdings nie so kommt, wie wir es erwarten oder erhoffen. Finsternis kehrt dann ein in die Seele, und wie undurchdringlich schaut dann alles aus, und doch ist es nichts anderes als der Einfluss des göttlichen Lichts der Vaterliebe. Es erweckt den Anschein, als ob wir verworfen worden wären. Und doch geschieht es nur seinen Kindern, die er in Christus aufgenommen hat. Da ist uns der Himmel lange Zeit völlig verschlossen, wie es scheint, und wenn wir beten, kann er gar nicht weghören. Das hat er selber festgeschrieben. Er hört darauf, wenn der Elende und Verzagte zu ihm schreit mit einem nun zerschlagenen und gedemütigten Herzen. Eine Tiefe ruft die andere, und dennoch geht es dabei mehr himmelwärts als sonst wie. Zutiefst wird uns unsere Sündhaftigkeit und Verlorenheit bewusst, und dennoch erfährt das alles nur einer, der wirklich errettet ist, und niemand sonst. All das und noch weit mehr hätten wir ja nicht, wenn wir gottlos wären. Allerdings, das können wir in jenen oft langen Zeiten nicht mehr schlussfolgern. Aber schaut nur hin in die Psalmen, da findest du diese Situation gar nicht selten. Als ein zweites Beispiel möchte ich deshalb einen weiteren Psalm zitieren, um uns vor Augen zu schüren, wie es dem David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, dabei ergangen ist. Als da steht, Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele, er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Ich gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir alle deine Taten in Erinnerung. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Erhöre mich eilends, o Herr, mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früh deine Gnade hören, denn ich vertraue auf dich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn ich suche bei dir Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, der führe mich in ebenem Land. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Psalm 143 war das. Ja, was sind denn wir? Errettete Sünder sind wir in den Händen dessen, der gekommen ist, Sünder zu retten. Dabei ist es ja nachgewiesenermaßen so, dass kein Mensch von sich aus seine sündige Art verändern kann. Ärger wird es mit ihm, nicht besser. Und je älter, umso schlimmer. Wir alle kennen Christen, die sich, wenn man sie gut genug kennt, seit 20, 30 Jahren nicht wirklich verändert haben, innerlich. Man muss nicht einmal mit ihnen verheiratet sein, um das zu merken. Und so sitzen sie ja mitten unter uns. Und Hand aufs Herz, gehören wir nicht dazu? Menschen, die im Herzen immer noch genauso geizig sind, genauso begehrlich, genauso jähzornig und aufbrausend geblieben sind. Sie herrschen nach wie vor über andere, sie bestimmen, sie richten, sie verwenden alles für sich selbst, auch das Geistliche. Sie streichen sich mit jedem Wort hervor, sie sind empfindlich, denn sie sind reich in sich selbst. Und der Herr sagt dazu, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Jetzt ist die Frage, hat er da zugesperrt? Kennen wir nicht unser eigenes Herz und unsere Herzensgedanken? Und selbst wenn nicht, Gott kennt sie. Schlimmer noch, solche Menschen, solche Christen sind ja niemals im Herz gebessert. Dafür sind sie aber schlauer geworden, auf eine etwas andere Art. Nicht im Herzen, sondern im Gehirn sind sie inzwischen gebessert. Sie lassen sich nämlich ihre unveränderte Bosheit nicht mehr so schnell anmerken. Sie haben gelernt, nicht aufzufallen die meiste Zeit über. Wenn aber die Gelegenheit da ist, die Stunde der Versuchung, was ist dann? Ist dann zugeschlossen oder aufgeschlossen für solche? Was meint ihr? Der Hebräerbrief spricht von einem neuen Sinn und von geänderten Herzen, die uns Gott geben will. Der zweite Korintherbrief spricht von uns als einem Brief Christi, in welchem Gott auf die Herzen schreibt, als auf fleischerne Tafeln. Und der erste Petrusbrief, der spricht gar von einem auserwählten Geschlecht, von einem heiligen Volk, von einem königlichen Priestertum, wenn er die Herausgerufene, die Gemeinde, den Leib Christi beschreibt. Worum geht es jetzt bei dem allen? Es geht um dein Herz. Gott war von jeher nur auf das Herz aus. Zu Eli, dem Priester, sagt er wegen dem schlechten Verhalten seiner beiden Söhne: Ich will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Gottes Absicht war immer, sein Herz und unser Herz in Einklang zu bringen. Er sagt in Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und wer in einer Wortkonkordanz oder in seinem Bibelprogramm nach dem Wort Herz sucht, dem tut sich diesbezüglich eine heilsame Fundgrube auf. Und damit sind wir angelangt bei dem, was Gott dem David, dem Mann nach seinem Herzen, zu seinem Heil gegeben hat und was dieser auch klug und praktisch genützt hat. Da ist einmal Davids unmittelbare, schnelle, meist unverzögert wirkende Bereitschaft zur Umkehr, zur Gesinnungsänderung. Das heißt, David kehrt rigoros um, wo er gefehlt hat. Ja, mehr noch, er geht auch sehr weise vor dabei. Er tut umfassend Buße, geht sozusagen auf Nummer sicher. Er betet, und zwar im Psalm 19, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Denn David weiß sehr gut, was Gott mit unserer unerkannten Sünde tun wird. Er stellt sie sich selbst und auch uns vor die Augen, so steht es im Psalm 90 und im Psalm 50. Daher Davids Besorgnis und seine Bitte, sprich mich los davon, denn sie wirken ja wie ein Zeitzünder in meinem Leben, in meinem Wandel vor dir. Und David weiß, dass vor dem mutwilligen Sündigen nur der Herr bewahren kann, der Herr, der uns erkauft hat, mit seinem eigenen Blut und dessen Eigentum wir sind. Und ganz besonders hervorzustreichen ist dabei ein Wort, das David gegeben wurde im 51. Psalm, dort sagt er, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. An dir allein habe ich gesündigt. Man sieht, wie das richtige Herzensverhältnis von Gott belohnt wird mit der richtigen Sicht der Dinge. David kann also mit Fug und Recht behaupten, wie im Psalm 16, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ja, so kann und so soll es auch bei uns sein. Viele aber gehen achtlos an Gottes Herz und seiner Weisheit vorbei oder werden gar mit Unverstand erfüllt. Je länger, je mehr erfüllt mit Unverstand. Ja, das ist etwas, was ich besonders fürchte, mit Unverstand erfüllt zu werden, weil ich nicht recht vor Gott wandle, nicht nach seinem Herzen. Gott sagt an einer Stelle, und zwar in Sprüche 1, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Das ist kein Kavaliersdelikt, das die Bibel hier anführt. Die Konsequenz ist vielmehr ein sich ständig steigender Strafzustand. Die Liebe zum Unverstand ist die Strafe für den Unverstand. Und die weitere Folge ist gesteigerter Unverstand. Und die Grundlage für das Ganze ist das falsche Herz. Unverstand ist ja keine Frage des Intellekts oder der Schlauheit oder der Bildung, sondern eine Folge der falschen Herzenshaltung Gott gegenüber. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Wäre ich nämlich ein Mann nach dem Herzen Gottes, dann würde mir Unverstand erspart bleiben. Ist aber mein Herz fern von Gott, auch als Christ, dann muss ich in Eigenliebe, sprich Egoismus, Herrschsucht und Sorgengeist aus und mit mir selber leben. Und das ist dann Zielverfehlung in Reinkultur. An dir allein habe ich gesündigt, lässt der Heilige Geist den David sagen. Es ist die einzig wahre Sicht, die nicht nur wahrhaft verständig ist, sondern sie ist die wesentliche Voraussetzung für jede Gesinnungsänderung, die Gott in uns herbeiführen will, wenn wir umkehren dürfen durch seine Gnade. Gegeben wurde diese Sicht offensichtlich dem Mann nach dem Herzen Gottes. Das sei noch einmal betont und festgehalten. Denn sie setzt Gott an die oberste Stelle. Und deshalb sind meine Sünden gegen ihn gerichtet. Ich habe ihn verfehlt. Das ist primär die größte Verfehlung. Daraus entsteht der Hauptschaden und in der Folge weiterer Schaden für die Mitmenschen und für mich selber. Wir haben, wenn wir gesündigt haben, deshalb nicht zuerst zum Menschen zu gehen, nicht zu den dabei Geschädigten zuerst, sondern zuallererst ausschließlich zu Gott. Was den betroffenen Mitmenschen angeht, ist es ja so. Zum einen wissen wir ja oft gar nicht, ob er unsere Verfehlung überhaupt bemerkt hat und was Gott mit diesem Menschen selber vorhat. Und zum anderen ist es Gottes Sache, dass er uns zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt zu dem Geschädigten schickt. Andernfalls werden wir nur schlafende Hunde wecken und es wird kein Segen daraus entstehen, sondern die Sünde und ihre Folgen werden nur noch schlimmer. Wenn wir etwa in Gedanken gesündigt haben am Mitmenschen, von der er ja gar nichts weiß, ihm das aber zu sagen, geschieht nur aus einem dummen Geltungsbedürfnis heraus und unvermeidlich erhöht Gott dann unseren Unverstandspegel. In jedem Fall gilt zuerst grundsätzlich immer dieses Wort: An dir allein habe ich gesündigt. Und daran kommen wir nicht vorbei, wenn wir Gott zu Gefallen leben dürfen. Alles andere ist Zielverfehlung, die viele Folgen nach sich zieht, die alle hätten vermieden werden können. Das einzige und größte Heil entsteht immer aus einer rechten Herzensverbindung mit Gott. Wer die Psalmen kennt und liest, weil er sie lieb hat und weil er sie braucht, dem fällt bald auf, dass der Heilige Geist in Davids Worten dafür sorgt, dass Gott immer ganz alleine die Ehre zukommt. Das ist die allerwichtigste Sache im Leben eines Menschen, der vor Gott wandeln darf. Und dazu, und das ist eine der schönsten Eigenschaften, die Gott gibt, macht David alle seine persönlichen Nöte zu Gottes Nöten und zu Gottes Problemen. Das ist die Art, die einem solchen Herzen gegeben ist. Und was tut Gott? Er greift ein, er hilft, er gibt und er vergibt. Man fragt sich ja, man wundert sich, wie sowas überhaupt möglich ist. Hier der elende, schwache, sündige Mensch, dort der heilige Gott in einem unzugänglichen Licht. Aber genauso ist es bei seinem Gott, von dem David sagt in Psalm 13, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ja, sogar völlig zu Recht handelt David so. Ein einzig richtiges Tun ist es, wie es später im 1. Petrusbrief auch bestätigt wird, wo steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Na, alles andere wäre falsch. Aber welcher gläubige Christ begreift das in der ganzen Tiefe? Sorgen, Probleme, hat ja jeder genug. Der Herr sagt selber, es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Aber hast du begriffen, dass der Herr damit deine Plagen, deine Sorgen als die seinen übernehmen will? Und gibst du sie ab an ihn oder sorgst du selber weiter? Die Söhne Korah haben auf ihre Art erfassen dürfen, wie mit Schwerem umgegangen sein muss. Sie schreiben, ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat, im Psalm 77. Nun überlegen wir, was wäre, wenn diese Änderungen nicht von Gott angeordnet wären? Wie würde er dann reagieren? Würde er sie nicht väterlich dann erst recht übernehmen? Dieses Psalmwort ist wie ein Generalschlüssel zum Herzen Gottes. Ich will die Änderungen erleiden, die du herbeigeführt hast. Und wenn wir die Psalmen, die Gott dem David gegeben hat, diesbezüglich durchforschen, dann geht uns schier das Herz über vor Staunen. Da finden wir ein Staccato von Problemen, Ängsten, Sorgen, Wünschen. Wir hören von Feinden, von Mauern, von Bergen, von Krankheiten. Es geht durch das Finstere, das Todestal, das an Sünden, Blamagen, Verfehlungen des Herzens und Gewissensnot bei David. Aber da ist für jede Situation unseres Lebens schon der Pfad gelegt, hin zum Herzen Gottes. Und folgerichtig kommt dann tiefere Erkenntnis des Heilswillens Gottes, wie zum Beispiel in den Psalmen 18 und 22, dazu aber später. Natürlich ist die Sache im Grunde umgekehrt. Gott selber lässt ja die Lebensumstände zu, die er dann selber übernehmen will. Aber nur einem gläubigen Herzen, das an Gott wirklich hängt, wird das Verständnis dafür gegeben, all diese Umstände wieder in Gottes Hand zu legen und in allem auf ihn zu hoffen. Das ist aber wohl hier auf Erden in diesem Jammertal die seligste Art, durchzukommen auf der Reise in die himmlische Heimat zu ihm. Und wird nicht gerade durch sein Ziehen und Erziehen das Herz auf die Ewigkeit mit Gott vorbereitet? Wie sollte es denn anders gehen? Der Psalmdichter David lehrt uns das aufs Nachdrücklichste. Einige Beispiele sollen uns da geistlich einmal auf die Sprünge helfen. Apropos Sprünge, Wer von uns kennt es denn nicht, das so praktische Wort: mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, aus Psalm 18. Aber halten wir das noch einmal fest. Wenn ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes bin, dann ist der Verstand meines Herzens im besten Zustand. Denn dann verliert sich der Unverstand. Dann sind wir auch in der Lage, das Wort Gottes richtig zu lesen und zu verstehen, weil wir in allem und überall nur ihn suchen, Christus, und ihn auch finden. Und so können wir unserem Nächsten in einer heilsamen Art und Liebe begegnen, nämlich in der Art des Gottessohnes, die nicht Recht mit Unrecht vertauscht, die nicht das Gute Böse und das Böse Gut nennt. Natürlich haben wir Schwierigkeiten damit in dieser Weltzeit, aber diese Schwierigkeiten sind, wie David zeigt, recht gut, zu Gottes Schwierigkeiten zu machen und zu seinen Sorgen. Alles andere, eigene Gewurstel, ist weitaus schwieriger und hat kein gutes Ende. Gottes Wort hat ja für alle Fälle, wenn wir mit dem Herzen an ihm hängen, schon vorgesorgt. An David sehen wir weiters, er hat Gott zuerst sein eigenes Wort vorgehalten, Gottes Wort, und hat dann betend die Erfüllung desselben erwartet. Denn Gott kann nicht lügen. Und wer so leben darf aus Gottes Gnade, der hat in seinem Erdenleben die wesentlichste Eigenschaft zur Verfügung, die der Welt und dem Unverstand verborgen bleibt, das ist die Gottesfurcht. Die fällt aber leider heutzutage vielen Christen zum größten Teil. Das Wort Gottes wird deshalb so hingebogen, wie man meint, es zu brauchen, genauso wie es der Erfinder der Lüge von Anfang an getan hat. Warum wird denn in den letzten Jahren solch eine Fülle von neuen Bibelübersetzungen und Übertragungen und Revisionen herausgebracht? Befiehlt es vielleicht der Geist Gottes? Ein Beispiel: In einer Kindersendung war neulich die Rede von Menschen, die sind wie Bäume, die an Wassern gepflanzt sind. Eine sonst wohl bekannte Stelle aus Psalm 1. Wie kommt man jetzt aber dazu, von Bäumen zu reden, von der Mehrzahl? Einen Prediger wie Georg Konrad Rieger, der hat gelebt 1687 bis 1743, wäre das nicht passiert. Denn dieser Mann hat einen der heilsamsten Aussprüche getan, die ein Mensch nur tun konnte. Er sagt: Ich suche überall Christus zugrunde zu legen, seine überschwängliche Erkenntnis und die unvergleichliche Herrlichkeit in ihm. Und jeder, der die Wahrheit in der Person Christi kennt und liebt und überall ihn sucht, hätte immer nur so gelesen, wie es ursprünglich steht im Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Hier ist ja die Rede von einem Baum als das Bild und Ergebnis von nur einem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, einer, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Oder können wir von uns behaupten, dass wir nie auf der Sünderweg getreten sind, nie bei Spöttern gesessen sind und alles, was wir machen, das würde wohlgeraten? Das ist ja niemals so. Die Rede ist hier nur von einem und wir alle wissen von wem. In jener Kindersendung wird also nicht Christus verherrlicht, es wird nicht auf ihn hingewiesen, sondern auf den Menschen. Und somit bleibt das Heil fern. Aber es kann doch nicht jeder jeden biblischen Text verdrehen, nur weil man lesen gelernt hat und jetzt das Wort Gottes sich auslegt, wie es gerade passt. Aber tut das nicht der sprichwörtliche Unverstand eines Menschen, der nicht nach dem Herzen Gottes, sondern der im Ferne ist? Vom Heiligen Geist, der allein Christus verherrlicht, ist dabei ja nichts zu bemerken. Deshalb heißt es nicht umsonst im 2. Petrusbrief: Ihr sollt vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Heilige Menschen sind für Gott abgesonderte Menschen. Es ist alarmierend, wie jetzt in unserer westlichen Christenheit das Wort Gottes hauptsächlich auf irdisches Wohlergehen hingedeutet und ausgelegt wird. Man behauptet, dass für einen Christen alle äußere Armut vorbei ist und vieles andere mehr. Aber der dauerhafte Friede und die menschliche Freude, das von Jesus gegebene neue Leben, das Leben im Überfluss, das Erquicktwerden und Gottes Heben und Tragen und Erretten sind doch alles nicht Segnungen, die auf unser irdisches Wohlleben gemünzt sind. So gibt doch nicht der, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Denn wenn es aufs Irdische gemünzt wäre, Das wären dann ungesunde Worte, irdische Prahlerei, die jeden Armen beschämt. Eine solche Lehre kommt nicht von dem, der den geistlich Armen die frohe Botschaft verkündigen lässt. Deshalb warnt ja die Bibel auch in 1. Timotheusbrief, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid und Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Gottesfurcht ist kein Mittel, um hier reich und gesund zu werden und zu bleiben. Unser Herr ist ja arm geworden um unsertwillen. Sein Reichtum und damit der unsere, wenn wir das so sagen dürfen, liegt ganz woanders begründet. Die Gottesfurcht, die ist das Grundelement des Herzens nach dem Willen Gottes. Und deshalb muss sie mit das Thema dieser Stunde sein. Gottesfurcht kann und darf keinesfalls herabgestuft werden zum Begriff Ehrfurcht, wie viele es leider tun zu ihrem eigenen Verderben. Wir haben jetzt schon manches von David gesagt, von diesem Mann nach dem Herzen Gottes. Und gerade wenn wir seine Psalmworte genauer betrachten, die der Geist Gottes ihm gegeben hat, dann zieht sich die Gottesfurcht durch als eine Quelle, wie eine Hauptschlagader, die jeden Gedanken, jedes Wort, jede Regung von der Basis her belebt. Und wir selber müssen doch längst eingesehen haben, wofür wir von Gott dieses, unser Herz, erhalten haben. Dieses Herz, mit dem wir ja schließlich in die Ewigkeit gehen werden. Und deshalb werden wir hier auf Erden von Gott in verschiedene Situationen geführt, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Und da gibt es neben angenehmen Tagen viel Intrigen, Verleumdung, Missachtung, Kampf, Krieg, Krankheit, äußere und innere Not. Aber das alles finden wir schon in dem Psalmen Davids bis hin zur bitteren Neige, die unseren Herrn Jesus betroffen hat, im Psalm 22 und bis zum intimsten Bußpsalm, dem 51. Woran, an wem hängt denn nun dein und mein Herz? Und wie reagiert es denn auf bitteres Leid? Dient ihm bitteres Leid zum Frieden, wie Jesaja 38,16 sagt? Erhält dein Herz Raum, Raum in Gott, nämlich genau in der Bedrängnis, die dich getroffen hat? So hat es ja wieder David aufschreiben dürfen für uns im Psalm 4. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Der Prophet Jeremia, der wurde von Gott sogar in einen lebenslangen Kampf gestellt mit seinem eigenen Volk. Gerhard Terstegen, der hat schriftlich festgehalten, dass er keinen einzigen gesunden Tag gehabt hat in diesem seinem Erdenleben. Und dennoch, was für Lieder hat dieser Mann geschrieben? Das Sein nach dem Herzen Gottes, das hat einen enormen Wert, aber es kostet auch viel. Der Urheber und Autor dieses seligen Verhältnisses zu Gott ist niemand anderer als der Mann der Schmerzen, Jesus Christus. Der Inhaber und Geber ist niemand anderer als Gott selber. Und wollen wir diesem Thema nicht immer schon sehr nahe, wenn wir sein Wort gehört haben, zum Beispiel, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Aber was tun wir doch nicht alles, um von den Menschen gesehen zu werden? Wir wollen uns nicht blamieren, wollen klug und gut dastehen vor anderen. Das sind wir aber nicht. Christus allein ist unsere Weisheit und unsere Heiligung, nicht wir. Gott sagt, und das gerade an der Stelle, wo er David von den Schafen holen lässt, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und unser Herr warnt uns deswegen im Matthäus-Evangelium 6-mal, vor Menschen zu glänzen und nicht vor Gott allein zu wandeln. Wenn er zum Beispiel sagt, in Matthäus 23,5, alle ihre Werke tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden. Na, überprüfe daraufhin dein Verhalten, warum du tust, was du tust und was du sagst. Was sieht denn Gott in deinem Herzen? Ein Herz, das nach dem Herzen Gottes ist, das ist wohl das Wesentlichste, das Vordringlichste, warum wir Gott bitten sollen und auch dürfen. Denn solch ein Gebet ist mit Sicherheit nach seinem Willen und nichts ist erstrebenswerter als das. In welcher Situation du dich zurzeit auch befindest, wie dein Herz jetzt auch sein mag, ringe, bete, bitte, klopfe an, streck dich danach aus. Du wirst erhört werden. Wir können alle Personen der Bibel von diesem Merkmal her untersuchen. Und wir werden genau hier das Heil bzw. das Unheil finden, bei den Einzelnen. Genau an diesem Umstand, am Herz, das Gott ansieht, zeigt sich ihre Reaktion auf die Lebensumstände und auf die Führung Gottes. Und das ist das Entscheidende, das Gott uns an David zeigt, an dem Mann mit dem Namen der Geliebte, dem Mann nach Gottes Herzen, diesem Bild auf den kommenden Christus hin. Es ist ja das Herz, das warten kann, so wie bei David in der Höhle Adullam. Es ist das Herz, das auf Gottes Wort hin achtet, auf das Rauschen in den Baka-Bäumen, weil es an Gott hängt, weil es wegen allem, aber auch schon allem mit ihm vorher gesprochen hat und dann geduldig auf sein Zeichen achtet und wartet. Und es ist das Herz des David, das nach einer Blamage, nach einem Verlust wie bei Ziklag richtig reagiert, nachdem es geweint hat vor Gott, bis es nicht mehr weinen konnte. Es ist das Herz, das die zweite Meile geht. Es ist das Herz, das im Segen sät und im vollen Segen erntet. Es ist das Herz, das vor Gott her singen und tanzen kann, auch wenn die eigene Frau das lächerlich findet. Das ganze Wesen unseres Verhältnisses zu Gott, das nach dem Es ist vollbracht am Kreuz Jesu und nach seiner Auferstehung von Gott her in Ordnung und neu und heil geworden ist, das hängt jetzt unsererseits davon ab, welches Herz wir haben wollen. Allerdings, um es noch einmal zu betonen, wer ein Herz begehrt, das nach Gottes Herzen ist, der begeht damit auch etwas Schweres, denn das Herz nach Gottes Herzen, das hat Leid, es hat Herzeleid. Der Jünger ist ja nicht über seinen Meister und niemand hatte so viel Herzeleid wie Christus. Es hat immer wieder einmal Menschen gegeben, die zu Gott gesagt haben, Herr, tu mit mir, was du willst. Und sie sind dann doch auf der Schwelle zu engem Pforte schier gestorben vor lauter Selbstmitleid, bei den ersten Beweisen seiner liebevollen Zuneigung, mit denen Gott sie gezogen und erzogen hat. Die Frage ist jetzt, bin ich wirklich bereit, alle Spreu in meinem Leben verbrennen zu lassen? Ist mir der Herr wirklich alles wert? Will ich nach seinem Herzen sein? Kann ich, will ich, ihm zuliebe alles hingeben, alles, was Gott bisher zugelassen hat in meinem Leben? An Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob? Bin ich bereit zu sagen, hier hast du meinen Leib, hier hast du meine Seele und meinen Geist. Fülle du das alles oder mach es leer. Ganz wie du willst, gebrauche mich oder lege mich beiseite, töte oder mach mich lebendig her. Aber wer wagt das? Christus selber ist ja der Mann nach dem Herzen Gottes, das ist unbestritten. Nun heißt es aber für alle, die in Christus sind und er in ihnen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Sind wir in Christus und ist Christus in uns, dann muss offenbar werden, dass er, der wahre Mann nach dem Herzen Gottes, unser Leben ist. Und genau das wird, das muss, unser Dienen und unseren Wandel vor dem Vater bestimmen. Christus in uns. Amen.